ich hätte es nie so laut gesagt, weil ich auch bis heute noch Probleme damit habe zu sagen, ich habe Depressionen. Ich habe dann irgendwann angefangen, wie eine Verrückte zu laufen.
Ja. Bin ich wirklich eines Morgens aufgewacht und konnte nicht aufstehen.
Dass dann gesagt wird so, oh Gott, die ist ja nicht belastbar für den Job und so. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich bin mega belastbar.
Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.
Butter bei die Psyche, so muss dieser Podcast heißen. Das ist uns allerdings zu spät eingefallen. Deshalb im Verlauf werdet ihr merken, dass es einen anderen Arbeitstitel gab. Lasst euch davon nicht irritieren. Mein lieber Freund Fabian.
Hallo.
Ich begrüße dich sehr herzlich zu unserer zweiten Folge. Dabei sein ist alles der Psycho-Podcast.
Ja. Dann begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen zu unserer zweiten Folge von Dabei sein ist alles. Aber ich schätze das Privileg, dass ich einfach mal zuerst begrüßt werde. Das finde ich gut. Hallo.
Ja, du bist ja jetzt auch im ersten Teil unserer Folge, der Hauptact.
Stimmt.
Du spielst die Rolle des Depressiven.
Ja,
genau. Das wäre schön, ne? Wenn es nur eine Rolle wäre.
Das stimmt, das wäre eigentlich ganz cool. Ja.
Ja, also um nochmal die letzten abzuholen, die vielleicht schändlicherweise Folge 1 nicht gehört haben. Wir nähern uns hier psychischen Problemen, die recht verbreitet sind. Und da ist natürlich eine, die sich sofort aufdrängt, die der Depression. Und da kannst du ja aus dem Nähkästchen plaudern, leider.
Genau, wir wollen uns hier verschiedenen Krankheitsbildern nähern, die weit verbreitet sind, aber auch immer noch das Stigma haben, ein Mensch ist entweder gesund oder bekloppt. So kann man es ja sagen. Und dem ist ja nicht ganz so. Also wir haben ja festgestellt, dass wir in unserem Freundesbekanntenkreis ganz viele Menschen haben, die sich uns schon geöffnet haben, die gesagt haben, ja, ich habe übrigens ein Problem damit, damit, damit. Ja. Und dem wollen wir uns etwas laienhaft nähern und es dann im Laufe der Folge vielleicht etwas Klarheit reinbringen, was diese Dinge denn eigentlich sind.
Das wäre schön.
Und das ist ja so das Problem. Bei Depressionen möchte man oder möchte ich möchte immer das Röntgenbild haben. Ich möchte wie bei einem Knochenbruch da sitzen und dann sagt jemand, gucken Sie mal hier, da ist der doppelte Trümmerbruch wegen mir.
Ein Riss in Wirbel C7.
Genau. Und jetzt machen wir so. Jetzt schienen wir das, dann gehen Sie in Physio, dann kommt noch ein bisschen Reha, dann schmieren Sie die Salbe noch drauf und dann in 12 Wochen ist das Ding weg.
Ja, das wäre toll.
Genau, und das ist halt leider nicht so.
Nee. So. Du hast ja verhältnismäßig plötzlich und spät Erfahrungen gemacht mit Depressionen. Wärest du bereit zu erzählen, how it came?
Wenn ich jetzt Nein sage, dann ist der Podcast völlig für den Arsch. Ne?
Ja, dann hören wir auf. Dann spielen wir ein paar Lieblingslieder aus den 90ern oder so.
Um Gottes Willen. Ja, bevor Nina jetzt Cutner Joe von Rednecks anmacht, fange ich dann doch lieber an zu erzählen.
Danke.
I like to move it wäre jetzt aber trotzdem cool. Ja. Ah, egal. So, wir hatten ja beim letzten Mal schon, dass bei mir in einer Lebenskrise 2015 eine kurze, aber heftige Panikstörung aufkam, die ich gar nicht als solche geortet habe, sondern dachte, ich habe einfach einen Herzinfarkt die ganze Zeit. Dann bemerkt habe, oh, das ist ein Zeichen von wegen, stimmt was nicht. Mhm. Und dann aber alles getan habe, um ganz, ganz schnell wieder zu funktionieren und eben nicht krank zu sein und das abzuhaken. Mm. So, für weitere Details kann man nochmal in Folge 1 reinhören. und das ging dann auch alles gut. Das wieder funktionieren, alles wieder so machen wie vorher. Gesund sein und nicht verrückt und nicht bekloppt. Und wie Clouseau ja auch singt, Panik sieht bescheuert aus. Froh sein, dass man das nicht mehr hat. Mm-hmm. Und dann 2 Jahre später, im Sommer, im Urlaub, als eigentlich alles schön war, also es ist keine Lebenskrise, keine Anzeichen, mein Leben war perfekt, bin ich wirklich eines Morgens aufgewacht und konnte nicht aufstehen.
Wie gruselig.
So wirklich wie man hat 5 Wochen durchgearbeitet, 3 Nächte durchgefeiert und noch ein Fußballspiel über 90 Minuten gemacht. Einfach nichts ging.
Also muss ich mir das so vorstellen, dass man wirklich wie versteinert ist, dass man denkt, dass man so versucht, alle Kraft aufzuwenden, um sich aufzusetzen. Und das dann, das ist ja, glaube ich, für Gesunde so einer der Teile, der sehr schwer nachvollziehbar ist. Ne?
Ja.
So dieses, dann steh halt einfach auf. Was bedeutet genau. das nicht können?
Ja.
Ist das, fühlt sich das körperlich an oder fühlt man das am meisten im Kopf?
Das ist wirklich der Stecker raus, so habe ich es immer genannt. Das ist wirklich wie wenn man völlig überarbeitet und verkatert ist. Dieses so, es geht nicht. Kein Muskel reagiert, man ist einfach nur müde. Und dann kommt eben, was du auch meinst, dass jetzt Leute, die diese Erkrankung nicht haben, sich ja sagen, ja, steh halt einfach auf. Das ist ja noch das Schlimmste. Man kommt zu einer Gedankenkreise, man ist ja im Kopf total klar und hasst sich halt selber und kriegt Panik und denkt, Alter, was ist denn das scheiß Problem? Jetzt steh halt auf. Also war wirklich, bis ich morgens dann im Bad war, das hat 3 Stunden gedauert.
Alter.
Also, das ging einfach nicht. Und auch da habe ich zuerst natürlich nicht an psychische Erkrankungen gedacht, sondern an alles Mögliche. Bin in irgendeine Klinik gefahren, um mich durchchecken zu lassen. Dachte, das ist ja, da muss ja irgendwas sein. Ne? Also man kann ja nicht an einem Tag nur auf den Berg steigen, was ich gemacht habe, war ja im Urlaub.
Nein.
Und in der Sonne wandern und am nächsten Tag nicht mehr aufstehen können. Das geht ja nicht. So. Genau. Das war nicht schön. Das ging auch eine Weile. Und dann kam ich langsam auch über Freunde, die das selber haben und Gott sei Dank mich dann auf den Trichter gebracht haben, kam ich auf das Thema Depression. Und das hat sich dann auch bewahrheitet, wobei es natürlich schwierig ist, weil es eben nicht dieses Röntgenbild wieder gibt. Ne? Also dann gibt es ja depressive Episoden und so weiter, so Depression, nicht gleich Depression, aber irgendwann war klar, okay, das ist es. Und einerseits total erleichternd, dass man endlich eine Diagnose hat und nicht denkt, man stirbt oder man hat irgendeine Krebsform, die keiner findet, weil man da nicht aufstehen kann. Aber auch nicht schön, weil es für mich auch total mit Schwäche und Makel verbunden war. Also ich will das nicht haben, ich will kein psychisch behinderter Mensch sein. So. Und natürlich, weil es nicht greifbar ist. Ja, das macht man.
Ja.
Genau.
Wie ging es denn dann weiter? Um mal so eine ganz klassische Journalistenfrage zu stellen. Wie ging es dann weiter? Also du hast diesen Urlaub über die Bühne gebracht und brauchtest morgens 2,5 Stunden, um ins Bad zu kommen.
Ja.
Und ich stelle mir vor, dass man in dieser Zeit nie ruhige Episoden hat und seien es auch nur ein paar Stunden, weil alles so neu ist und einen so überfordert.
Ja, auch total Angst, dass man einfach, die Arbeit geht hier wieder los, der Alltag geht los, dass man... dass die Beziehung, die man führt, meine Partnerin mich jetzt nicht mehr liebt, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, dass ich für immer nur eine Belastung für alle Menschen bin in dieser Form. Also man denkt ja viel weiter. Man denkt eben nicht nur an den Moment, komm runter, komm klar, was man sollte, sondern nein, das wird alles ganz, ganz groß und endgültig. Ja, und dann habe ich wirklich versucht, wieder zu arbeiten. Und es ging nicht. Und dann bin ich eben raus aus allem für eine Weile, für ein halbes Jahr. Und das halbe Jahr habe ich auch wirklich gebraucht. Sowohl mit Medikamenten, dass man, ne, wie bei einer Schilddrüsenunterfunktion, Ärzte festgestellt haben, ja, nee, ich glaube, wir sollten da mal eine Krücke geben. Wir sollten den Hormonhaushalt oder das ganze Chemische, was da fehlt, anschieben. Das macht dann auch erstmal keinen Spaß, weil das Medikament oft das erste eben nicht das Richtige ist. Ne? Also man muss da auch einen suchen. Und
war das bei dir auch so?
Ja.
Was war bei dem, wie merkt man, das ist nicht das Richtige?
Das war, weil die Ärztin gesagt hat, das kann keinen Spaß machen erstmal, chemische Veränderungen. Sie werden Schweißausbrüche haben, Stimmungsschwankungen, vielleicht nicht schlafen, Kopfschmerzen, kann alles passieren. Was nicht passieren sollte, wären Panikattacken oder Impotenz.
Ja.
Und ja, die Impotenz war es dann.
Ehrlich?
Ja.
Also richtig schnell. So, man nimmt das 3 Wochen und merkt...
Schneller. So nach 10 Tagen oder so war ich dann...
Okay, noch eine weitere krasse, indiskrete Frage, weil wir sind ja hier, um Fakten zu schaffen, um ehrlich zu sein. Impotenz, weil kein Bock mehr oder Impotenz, weil physisch dann einfach kein Hoch mehr? Okay, physisch. Also Bock war noch da.
Bock war total da und ich hatte auch als Depressiver immer noch gerne Sex. Und ich erinnere mich auch, wie ich... als das dann nicht mehr ging, pathetisch meine Faust gen Himmel geschwungen habe und den pathetischen Satz gesagt habe, das Einzige, was mir noch Spaß macht und was ich kann, nehmt ihr mir auch noch. Ja, da war ich fertig. Das war wirklich... Nee, Sex war immer noch schön und ging und war dann auch mal, man entspannt ja, man kommt vom Thema weg. Ja, und dann Medikament Nummer 2 hat dann nach Stotterstart irgendwann geklappt, dann wurde es erhöht, dann wieder doch nicht. Also man muss sich da halt rantasten und das sind einfach chemische Prozesse.
Mhm. Ja. Und du nimmst das bis heute, ne?
Ich nehme das bis heute. Ja, hab's einmal selber abgesetzt, mal wieder, was saudumm war.
Richtig gute Idee. Mhm. Mhm.
Und jetzt suche ich aber immer wieder, ich bin ja umgezogen, man braucht wirklich jemanden, der da Ahnung hat, weil es Chemie ist. Und ich glaube, dass es noch, ich würde gern mal versuchen, mit weniger klarzukommen. Wobei ich auch, also ich pfeife mich nicht zu mit Chemie. Das ist ein Escitalopram heißt es. Mhm. Ein Medikament von der Stange, das ich in einer...
Das Aspirin für Traurige.
Genau, das Aspirin für Traurige und das nehme ich in einer... In homöopathischen Dosen, das ist jetzt völlig falsch in dem Kontext, aber ich nehme es...
Da ist noch Luft nach oben.
Ja, total. Ja. Und da möchte ich weiter in Gesprächen bleiben und gucken, was geht, weil da ist die Forschung noch nicht weit. Ich habe auch das Gefühl, viele Ärzte haben von dem Chemiekram null Ahnung. Ja. Ja, aber das Zweite war auf jeden Fall, sich auch Zeit zu nehmen. Ich habe eine ganz tolle Therapeutin gefunden.
Besondere war, dass die, wenn ich mich recht erinnere, dass sie eigentlich schon gar nicht mehr gearbeitet hat, ne?
Die war schon oder ist eine sehr, sehr alte, tolle Frau, kann man so sagen. Was sehr lustig war, weil ich habe gesagt, so, ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich reden kann und ich hatte das Bedürfnis nach einem Mann in meinem Alter.
Ja.
Kann es gar nicht beschreiben, aber ich habe gesagt, das suche ich.
Und dann kommt dir da jemand mit einer 80-jährigen Frau.
Und ich war da 5 Minuten, wusste, ja, alles klar.
Die ist es.
Die ist es, weil ich mich bei ihr wohlgefühlt habe, Vertrauensverhältnis hatte, aber auch wusste, die lässt mich nicht vom Haken. Also man sollte sich's in der Therapie auch nicht zu gemütlich machen. Das war ein Traum. Und ich glaube, diese beiden Sachen braucht es. Es braucht jemand, der chemisch drauf guckt, weil im Hirn so viele Sachen passieren. Und eine Depression hat mit Fehlfunktionen im Gehirn zu tun, da bin ich mir ganz sicher. Trotzdem kommt sie nicht von ungefähr. Man muss gucken, was war in deiner Kindheit, was sind deine Muster, wann tritt das auf, was hast du erlebt, wie arbeitest du an dir und so Sachen. Also ich habe auch natürlich in der Phase, wo es mir ganz schlecht ging, auch wahnsinnig blödsinnig Alkohol zu viel getrunken. Ja. Weil immer, wenn der Abend kommt, dann setzt zum ersten Mal am Tag so eine Leichtigkeit ein, wenn man in so einer Episode drin steckt, weil der Tag vorbei ist.
Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört von Leuten mit
Abend Diagnose. Ist super. Und dann kommt auf einmal so ein Schwung von wegen, es ist weg. Also so. Und dann,
Das feiern.
Und dann, wenn man was trinkt, wird es ja noch leichter. Und dann so depressive Episode mit Kater ist dann richtig geil.
Oh Mann, ja.
Der einzige Vorteil ist, so war es zumindest bei mir, als die Depression dann richtig krass war, hatte man noch nicht mal Lust auf Alkohol. Das war vielleicht dann die Rettung an ein paar Stellen. Aber immer, wenn es so anfängt wieder, dann ist Alkohol super. Also ist es nicht, aber es fühlt sich so an, weil Leichtigkeit, alles ist weg.
Ja. Und hast du jetzt noch Nebenwirkungen von den, also gibt es irgendwas, was du spürbar hast, weswegen du das Medikament loswerden möchtest?
Nee, ich möchte das Medikament gar nicht zwingend loswerden. Ich möchte einfach in guten medizinischen Händen sein, um zusammen zu entscheiden, was ist gut. Wenn man entscheidet, weiternehmen, weil es Sachenausgleich, nehme ich das auch. Ich habe Bock auf ein Vertrauensverhältnis. Mit jemand, der Ahnung hat. Es ist gerade schwierig zu sagen, weil es ist Corona. Uns geht es allen schlecht. Und ich habe auch Durchhänger. Ich kann gerade nicht arbeiten. Ich kann keine Menschen sehen. Ich habe dieselben Einschränkungen wie alle. Bei mir gehen vielleicht die Alarmglocken in schlechten Phasen eher an. Könnte es eine Depression sein? Ich finde es gerade eine ganz schwere Zeit, Ausnahmezustand für uns alle, um wirklich zu sagen, wie geht es mir mit meiner Erkrankung?
Ja, das stimmt.
Nee, ich kann sagen, dass ich die 2 Jahre vor Corona nie gedacht hätte, ich bin an einer depressiven Episode. Aber diese Phasen, die jeder von uns im Monat hat, diese 2-3 Tage, wo es einfach schwerer fällt, wo man vielleicht dünnhäutiger ist, wo es einem einfach nicht so gut geht, diese Stimmungsschwankungen, glaube ich, sind bei mir die Tiefs etwas tiefer. Aber weit davon entfernt, etwas nicht machen zu können oder Einschränkungen zu haben, das habe ich ganz gut hingekriegt mit viel Hilfe. Es ist natürlich so in diesen 3 Tagen, dass ein bisschen im Hinterkopf die Angst kommt. Es könnte wieder etwas werden. Aber ansonsten nicht. Aber jetzt in Corona-Zeiten, ich kann gerade überhaupt nicht sagen, wenn ich ein Tief habe, ist es ein Corona-Tief, ist es ein depressives Tief.
Ja, weil das wäre ja auch mehr als berechtigt. Ne? Du sagst gerade, wir haben alle dieselben Einschränkungen, aber das ist ja so nicht wahr. Also viele haben ihre Stelle noch und können das von zu Hause aus machen und sind vielleicht in Kurzarbeit, aber man muss ja auch sagen, dass dir wirklich alles weggebrochen ist, als das losging.
Ja, natürlich.
Beruflich.
Aber auch da bin ich leider nicht der Einzige. Außerdem, es ist nicht so eine Competition, was ich auch schön finde. Ich finde das Wort schön im Zusammenhang mit Corona gerade sehr strange. Aber ja, in meinem Freundeskreis, Corona betrifft uns alle. Mhm. Und natürlich habe ich viele Freunde, die ihren Job nicht verloren haben, denen es wirtschaftlich gut geht, aber die beispielsweise 3 Kinder zu Hause haben und Homeschooling haben neben dem Büro. Die haben so einen derben Stress. Mhm. Eine ganz andere Form von Stress.
Ja.
Deswegen sehe ich mich gar nicht so als Exot. Und ich möchte auch nicht den Eindruck vermitteln, ich freue mich über das Leid der anderen, aber so ein gewisses Solidaritätsding spüre ich schon. Mhm. Also mein bester Freund hat 3 Kinder. Mhm. Und ein Job, der hat richtig Stress in Corona. Ganz anderen als ich.
Ja.
Ich würde sagen, wir holen einfach die nächste Bekloppte ins Boot.
Yippie!
Wir haben eine Freundin von uns, hat sich bereit erklärt, über ihre Form der Depression zu sprechen, weil das sollte vielleicht noch gesagt sein. Mir haben sich ganz viele Leute geöffnet in der Zeit, dass sie das auch hatten. So. Mhm. Und es verläuft nie gleich. Es ist eine höchst individuelle Kiste. Und mir hat das aber wahnsinnig geholfen, dass Leute sich da geöffnet haben. Und eine Person davon, die hören wir jetzt nämlich gleich. Mhm. Und das ist die Julia. Die holen wir jetzt rein.
Wie schön, dass du uns beehrst.
Hallo.
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 Wir haben dich eben angekündigt als weitere Bekloppte. Bist du mit dieser Zuschreibung einverstanden?
Ja, bin ich.
Ich durfte eben den Fabian ein bisschen ausfragen über seine Depression und das tun wir jetzt auch mit dir. Mhm. Wie lang hast du damit schon zu tun, mit dem Shit?
Also ich würde sagen, bewusst schon seit 10 Jahren. Mhm. Also, dass denn klar war, das ist eine Depression. Und also mir war das selber gar nicht klar. Mir ging es einfach immer irgendwie ziemlich scheiße. Ich war die ganze Zeit müde. Alles war irgendwie so dunkel und drückend und irgendwie, ja, alles war irgendwie so schwarz und negativ. Und bis dann mich jemand mal auf die Idee brachte, das könnte eine Depression sein.
Also, du wärst vorher wirklich nicht von alleine drauf gekommen?
Nein.
Mhm. War das ein Arzt oder war das jemand aus deinem
Kreis? Es war mein Partner, der dann sagte, ich glaube, das ist eine fette Depression, die du hast.
Boah.
Und also vielleicht hätte ich, also ich glaube, ich hätte mir vielleicht einen Teil gedacht davon, aber ich hätte es nie so laut gesagt, weil ich auch bis heute noch Probleme damit habe zu sagen, ich habe Depressionen. Dann sehe ich irgendwie immer mich direkt wie so eine Diva, die sich irgendwie an die Stirn fasst und sagt, ich habe eine Depression.
Nein, wirklich?
Also das ist immer noch so voll drin, dass ich denke so, ja, Depressionen, das ist teilweise schwer zu verstehen und man muss sich dann nur ein bisschen zusammennehmen und dann läuft das schon wieder, weil es eben so schwer begreiflich ist, was da eigentlich abläuft. Oder es ist teilweise auch schwer zu beschreiben, was da eigentlich passiert. Und das Feedback von manchen Leuten ist auch, also obwohl die schon sehr viel Verständnis zeigen, dass sie sagen, krass, das hört sich ja wirklich schlimm an, aber sie können es nicht richtig nachvollziehen.
Kann man, glaube ich, auch nicht. Also ich habe da auch gemerkt, dass ich das immer über den Kopf lösen muss, dass ich da von meinem Gefühl her gar nicht rankomme. Also ne, auch bei euch beiden jetzt, die ich ja schon ein bisschen kenne, dass ich über meine eigene Panik gehen muss und mir sagen muss, ich kenne das Gefühl, nicht aus meiner Haut zu können. Und so wird sich das auch anfühlen. Aber selbst ich, die irgendwie das recht nah mitkriege, wie schlecht es euch manchmal ging, da trotzdem wacht da manchmal dieser Impuls auf, der nicht versteht, was es geht nicht bedeutet. So.
Ja.
Und ich halte mich für relativ einfühlsam, was sowas angeht.
Ja,
also.
Ja, das stimmt.
Und hast du schon mal so richtige klassische Sprüche kassiert auch mit, dann musst du vielleicht ein bisschen mehr Sport machen oder hast du mal geguckt, ob du genug Ballaststoffe isst oder so?
Nee, zum Glück eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich, muss ich sagen, wirklich Glück, dass ich immer in einem Umfeld war, die da immer ziemlich gut mit umgegangen sind. Natürlich kommen dann so Tipps wie, ja, was ist denn mit Sport oder ja, dann trink doch mal, ja, dann setz dich doch mal in Ruhe hin und trink einen Tee.
Nein, Mann. Und
denkst du, ja, das, alles sowas klar, meinte
das,
ich eigentlich.
Das wird sein.
Hilft auf jeden Fall. nicht.
ich musste nur Tee trinken. Hätte mir das jemand früher gesagt.
Ja.
Also nee. dieses Sportding zum Beispiel. Ich lasse mir ja auch dann wahnsinnig gerne was von Leuten sagen, die das auch haben. Ne? Und dieses Sportding hilft zum Beispiel, wenn man merkt, oh, man könnte wieder wo reinrutschen, lange aktiv bleiben, draußen sein. Wenn es einen aber erwischt, wenn man drin ist, bringt das halt gar nichts. Weil du kannst keinen Sport machen.
Nein, eben, so. Genau. Es geht halt gar nichts mehr. Und das ist halt so schwer, zu erklären. Also das den Leuten begreiflich zu machen, dass wenn man da drin hängt, es ist einfach wirklich so dieses Gefühl von, also bei mir, ich beschreibe das immer so, als hätte ich so eine dunkle Wolke vor der Stirn. Also mein ganzes Hirn ist irgendwie dunkel und schwer und irgendwie alles ist wirklich negativ und also Zukunft ist, die gibt es nicht, weil irgendwie keine Hoffnung mehr da ist. Es ist null Elan da, es ist null Antrieb da für irgendwas. Also ich bin dann die ganze Zeit müde und fühle mich schwer. Und das Schlimme ist dann so diese körperliche Erstarrtheit. Mhm. Und das war dann für mich der Weg, da rauszukommen. Ich habe dann irgendwann angefangen, wie eine Verrückte zu laufen. Mhm. Ja. Und da habe ich gemerkt, das hilft mir, weil ich dann aus dieser Starre rauskomme.
Aber also um das klarzustellen, du gehst wahnsinnig viel joggen und läufst genau. So wie du läufst nicht zu Hause wie eine Verrückte. Rum,
also,
um rauszukommen. Nee, weil ich habe gerade auch gedacht,
was ich laufe um den Küchentisch. Der ja auch rund ist, praktischerweise.
Das bietet sich bei euch an. Ich laufe das weg hier zu Hause. Ich mache hier richtig Meter.
Genau, und ich gehe wirklich raus in den Wald und laufe, also ich jogge richtig.
Ja.
Weit auch. Immer weiter.
Weiter, immer weiter.
Immer weiter.
Und wie, also... Es hilft ja, daran arbeite ich seit Jahren und ich bin echt viel, viel besser geworden. Ich finde, wenn man da selber drin steckt, wohlwollend mit sich zu sein, es zu akzeptieren und trotzdem was dagegen zu tun. Aber ich bin noch weit davon entfernt, dass ich es wirklich gut finde. Also meine Überschrift war immer, die ist immer so, wenn ich das habe, ich denke 10-mal am Tag, ach öfter, denke ich, Alter, ist das jetzt dein Ernst? Das ist meine Überschrift, weil ich gerade irgendwas nicht kann, weil ich das nicht hinkriege, weil die Wolke da ist. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Du hast einen Job, vielleicht gerade nicht, aber generell, du hast einen Job, du hast eine Freundin, du hast ein Zuhause. Es ist doch jetzt nicht dein Ernst.
Mhm.
Wie bist du da mit dir?
Ja, ich bin da ähnlich. Also ich denke auch so, weil du hast auch ein super Umfeld, du wohnst schön, du hast irgendwie super Leute um dich, du bist super aufgefangen und trotzdem ist diese Schwere da. Und da denke ich auch manchmal so, das ist ja eigentlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das kann, also spinnst du jetzt? Also, und dann schäme ich mich ja dafür, dass es mir so schlecht geht.
Obwohl es dir eigentlich gut geht, oder was? Also obwohl es dir gut gehen müsste, oder?
Genau, obwohl es mir eigentlich gut gehen müsste. Aber ja, und das ist dann irgendwie so ein beschissener Kreislauf. Mhm. Ja.
Wie sind deine Erfahrungen mit Therapie und mit Medikamenten?
Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, weil also ich habe Therapieerfahrungen, aber das war damals ein anderer Grund, weil ich ganz früher essgestört war, was ich aber nicht mehr bin zum Glück.
Yes.
Und aufgrund dessen habe ich eben Therapien gemacht. Aber wegen Depressionen habe ich keine Therapien gemacht, aber ich habe... Ich nehme Medikamente auf jeden Fall, also die stimmungsaufhellend sind. Und ich habe auch ein paar Mal probiert, die Medikamente abzusetzen. Also das dann auch wirklich ärztlich betreut, dass ich das dann ausgeschlichen habe und dann, dass es halt immer weniger wurde von der Dosierung her. Und das ist aber immer schief gegangen. Mhm. Also mir ging es dann wirklich so wahnsinnig schlecht. Also es war einfach so krass zu bemerken, dass ich dann jetzt für mich entschieden habe, okay, also geht wohl nicht ohne Medikamente. Ich finde es auch immer noch nicht super, aber es ist jetzt so. Also das gehört jetzt zu mir.
Und ist das nicht super finden mit den Medikamenten, weil es beweist, dass man in Anführungsstrichen krank ist oder weil man es aus eigener Kraft schaffen will oder weil du Nebenwirkungen hast, die hart abfacken?
Naja, es ist ein bisschen so... ich finde halt dieses Gefühl ein bisschen ungut, dass ich so abhängig von diesen Medikamenten bin. Mhm. Das gefällt mir nicht. Also, dass ich, wenn ich die jetzt nicht hätte, dann würde es mir einfach richtig schlecht gehen. Also, das habe ich ja schon mehrfach ausprobiert. Und das Gefühl gefällt mir einfach nicht.
Daran finde ich als Außenstehende ein bisschen schrecklich, dass, wenn man ein körperliches Leiden hat, das für niemanden so ist. Also niemand, der jetzt wirklich die krasse Schilddrüsenkirmes hat und dafür ein Medikament nehmen muss, sagt irgendwie, ich finde es ganz schrecklich, weil wenn jetzt irgendwie ein Krieg kommt und ich an das Medikament nicht mehr komme oder, ne? Also ich habe das Gefühl, bei körperlichen Voraussetzungen, die Medikamenteneinnahme erfordern, akzeptiert der Mensch das einfach schneller und williger. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Also niemand würde sagen, mein Körper muss das alleine schaffen. Ich schaffe das jetzt auch ohne dieses Hormonpräparat.
Ja, das stimmt. Ja, also das ist wahr. Also wenn man jetzt irgendwie krank ist oder auch eine Grippe hat oder so oder Antibiotika bekommt, dann würde ja auch keiner sagen, bist du bescheuert, so nimm das nicht.
Ja, oder auch was Chronisches, auch so irgendwie Beta-Blocker, was auch immer, irgendwas für Herz.
Ja,
zahlreiche Dinge.
Aber ich finde, das zeigt dann auch ein bisschen, dass ja das immer noch nicht so richtig angekommen ist in der Gesellschaft. Also es ist natürlich schon viel mehr Thema und die Akzeptanz ist auch auf jeden Fall größer, aber trotzdem ist das Verständnis noch nicht da. Obwohl man auch sagen muss, dass ja auch von Depressionen auch eine hohe Todesrate herrührt. Also gerade jetzt nochmal in Corona-Zeiten.
Und könntest du sagen, welches Verhalten du dir von deinem Umfeld wünschst? Sagen wir, du bist jetzt in einer sehr, sehr, sehr düsteren Episode und also müssen ja keinen Hehl draus machen, dass wir uns ganz gut kennen. Ich gehe dir dann halt auch eher aus dem Weg, weil ich das Gefühl habe, ne, willst nicht. Mhm. Aber gibt es irgendwie ein Verhalten oder auch, also das geht auch an dich, Fabian, was kann das Umfeld machen, um euch A, nicht auf den Sack zu gehen, B, im Zweifel zu unterstützen? Hättet ihr da Ideen oder ist das so individuell, dass sich das nicht lohnt?
Ich glaube, das ist schwer zu sagen, das muss natürlich jeder für sich selber auch irgendwie entscheiden und gucken. Also ich für mich, für meinen Teil kann sagen, das weiß ich jetzt mittlerweile, das habe ich rausgefunden für mich, dass wenn ich wieder in so einem Loch bin, dass ich bin dann immer wahnsinnig geräuschempfindlich und irgendwie ist auch alles dann zu hell und also ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich mich dann einfach ins Bett lege und schlafe.
Ja.
Also zwar nicht den ganzen Tag, aber dann ich bin dann einfach für mich. Und ich habe mittlerweile raus, dass ich merke so, okay, jetzt wird es besser, es wird wieder lichter so und jetzt komme ich hier wieder Schritt für Schritt rausgekrabbelt. Aber also für mich ist schon die beste Lösung, dass man mich in Ruhe lässt. Also ich glaube, ich habe das soweit für mich dann schon erkannt, ich habe da so meine Strategien mittlerweile, dass ich da ganz gut wieder rausfinde oder merke, dass ich jetzt wieder rausfinde.
Weil es könnte ja auch Leuten so gehen, dass sie dann so wenig Antrieb haben, sich einfach freuen, wenn irgendwie von außen jemand kommt und zieht und sagt, du kommst jetzt mit oder so. Aber das kann natürlich auch schief gehen. Also ich glaube, ich bin als Außenstehende auch immer unsicher. So.
Also bei mir ging das eher schief. Mhm. Mich stresst das dann noch mehr.
Okay,
ja. Und für mich war immer wichtig, dass ich so unabhängig war, dass so dieser Entschluss, ich gehe jetzt wieder raus oder ich krieche da jetzt wieder raus aus diesem Loch, dass das aus mir kommt und nicht, dass andere mich quasi rausziehen. Aber das ist so mein Ding irgendwie, das hilft mir.
Ja, und bei dir?
Ich möchte lieber darauf hinaus, was man machen kann, wenn man nicht in so einer Episode steckt, nämlich, dass wir Depressiven, geil, es klingt wie so eine Bande, wir, die Depressiven,
spürst du es nicht in dir, das schöne Leben, das Hoffnung,
was war das denn jetzt?
Er gibt auch diese Sendung. Nein, egal, wir schneiden das raus.
Definitiv nicht, das bleibt drin. So, wir sind nicht immer depressiv und wir sind den größten Teil völlig belastbar und wir nicht kommunizieren wir es und man muss uns nicht immer mit Samthandschuhen anpacken.
Genau.
Ja? Oder wenn Freunde sagen, ihnen geht's schlecht, dann müssen die nicht sagen, also jetzt klagen auf hohem Niveau, weil ich habe jetzt nicht eine Depression, wo ich mal denke, aber dir geht's trotzdem gerade schlecht. Also mir geht's manchmal auch schlecht, ohne dass ich eine Depression habe. Weißt du so, also wenn ich einen scheiß Tag habe oder was in der Arbeit oder der Beziehung nicht klappt, heißt das nicht, dass sobald was nicht läuft, ich in eine Depression abrutsche.
Ja. Also
das
eigentlich
ist nicht so.
Ja. Normalität,
ja.
Keine Sonderbehandlung.
Wie gesagt, wir haben am Anfang des Gesprächs schon gesagt, Corona ist gerade für alle Ausnahmezustand. Ich kann gerade gar nicht sagen, wie das zusammenpasst, aber vor Corona, ich hatte davor eine sehr, sehr lange Zeit ohne depressive Episode und da ging es mir mal gut und mal schlecht und mal haben Sachen geklappt und mal nicht geklappt und so kann man mir dann begegnen. Und das andere ist, Menschen, die glauben oder den Verdacht haben, das auch schon wissen, dass sie erkrankt sind, dass sie betroffen sind, denen kann ich nur raten, sich zu öffnen. Vielleicht nicht direkt öffentlich oder auf Facebook oder am Arbeitsplatz oder was auch immer, aber mal so im Freundeskreis, im Familienkreis, weil es wird sich jemand outen und sagen, und der wird dir helfen. Also mir hat das so gut getan, Freunde zu haben, auch wie dich, Julia, und andere, die das auch schon hatten, Erfahrungen damit. Das ist unersetzlich. Auch ich habe ganz viele tolle Freunde, die das nicht haben, die mir auch helfen konnten, aber es ist nochmal was anderes. Und du siehst, wie viele Leute, die du abgespeichert hast als aktiv, als erfolgreich, als stark, das auch haben. Und das, und ich konnte das auch schon ein paar Mal zurückgeben. Also ich habe ein paar Mal auch Fremde, dass irgendjemand mal im Freundeskreis gesagt hat, du, meine Arbeitskollegin hat sich mir geöffnet, darf die dich mal anrufen? Sowas hat mich gefreut, ist wieder doof. Es freut mich natürlich nicht, dass es jemand beschissen geht, aber dass man das so ein bisschen zurückgeben kann.
Ja, das stimmt.
Und das geht natürlich nur, wenn Leute das auch sich öffnen und das einfordern oder wollen.
Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Also so, dass es geht ja jetzt nicht nur um die Krankheit und das, was Fabian sagt, finde ich ganz wichtig. Es geht uns ja nicht die ganze Zeit schlecht und wenn es uns mal kacke geht, dann ist das, muss es nicht unbedingt die Depression sein. Also da gibt es ja auch noch Unterschiede. Und was ich auch, das war auch ein bisschen so meine Sorge hier mitzumachen, dass dann gesagt wird so, oh Gott, die ist ja nicht belastbar für den Job und so. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich bin mega belastbar.
Ja.
Ich bin wirklich eine Arbeiterin. Und schlimm wird es erst dann, wenn halt nicht mehr so viel passiert, wenn die Struktur fehlt.
Mhm.
Und also das ist wirklich, das hat nichts miteinander zu tun, Belastbarkeit und nein, wie soll ich das jetzt sagen?
Nee, das stimmt.
Also
das,
die Krankheit und nicht belastbar sein, das hat eigentlich also nichts miteinander zu tun.
Nein. Ja. Also die fast alle, die alle Menschen mit dieser Erkrankung, die ich kenne, sind genauso belastbar wie alle anderen auch. Also es ist nicht so, oh, es gibt Druck oder die Aufgabe ist groß bei der Arbeit, oh, man kriegt eine Depression. Das ist, nein, überhaupt nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Ja. Es ist eher so, dass die Arbeit manchmal sogar hilft, da rauszukommen oder es mal ein bisschen wegzuschieben oder so. Und dann hast du auf einmal frei und dann rutschst du eher rein.
Genau.
Aber ja, kann man pauschal jetzt auch nicht für alle sagen. Aber
das würde ja dann in der Konsequenz bedeuten, dass ihr nur ganz viel Ablenkung braucht und dann wird es schon wieder gehen.
Ja, das stimmt auch wieder.
Das ist ja auch Quatsch. Ja, Kacke ist's.
Ja, aber handelbar, also was will man machen? Ne? Wir haben am Anfang gesagt, das Röntgenbild, das gibt's nicht.
Mhm.
Aber es gibt mittlerweile, glaube ich, sehr viel Mittel und Wege, sich so ein eigenes Röntgenbild ansatzweise vielleicht zu basteln.
Bei mir mit meinem Panikram ist es so, dass ich auch lange den einfach loswerden wollte und so lange mit Fleiß und Preußentum beackern, bis er sich einfach verpisst. So. Und das hat einfach lange gedauert, um zu einzusehen, das passiert nicht, sondern es verläuft eben auch in Episoden und ist auch nicht immer klar konturierbar, woran es jetzt liegt. Aber wenn ich so aus dem Bauch heraus irgendwie in die Zukunft gucken müsste, würde ich schon sagen, das ist ein Teil von mir und ich gehe davon aus, dass er bleibt. Dass er manchmal die Klappe hält und mich manchmal sehr einschränkt und dann wieder gar nicht stört. Hättet ihr das mit euren Krankheiten auch oder ist da noch so ein Rest, der sagt, dann geht irgendwann wieder komplett weg?
Nee, also war bei mir genauso. Also ich habe am Anfang auch mal diese Gedanken gehabt, auch besonders, wenn ich jetzt rückblickend auf die Essstörung schaue, da war immer für mich so Thema, dass ich gesagt habe, so, die muss weg, die muss raus.
Ja.
Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich konnte das irgendwie nicht loslassen. Und dann erst, als ich für mich gesagt habe, ich habe das, das gehört zu mir, es hat irgendeinen Zweck, dann auf einmal ging es. Auf einmal fing es an, sich so auszuschleichen. Also es war immer noch schwer, das loszulassen, aber, und das ist mit der Depression ähnlich. Am Anfang habe ich mich eben dafür geschämt, und dachte so, nein, ich bin einfach nur eine Versagerin und ich bin nicht belastbar und ich krieg nichts auf die Reihe.
Bin einfach läppsch.
Genau. Und bis ich dann akzeptiert habe, okay, ich habe das, es gehört zu mir und das kommt in bestimmten Phasen, ist das dann eben Thema und dann ist es eben so, aber es hört auch wieder auf.
Ja.
Also an dem Punkt bin ich noch nicht, ich belüge mich gnadenlos, ich merke das immer. Mir geht's gut und dann wenn ich über Depressionen spreche, wie jetzt hier, weil mir jemand ein Mikro vor die Nase gestellt hat, danke Nina.
Du selbst.
Ja, stimmt. Oder weil jemand mich anruft und Hilfe braucht, dann sage ich immer, es gehört zu dir, es wird nie ganz weggehen, man kann nur damit umgehen lernen. Das sage ich dann, weil mein Kopf das so versteht. Und wenn ich dann in so eine Episode reinrutsche, dann merke ich immer, dass ich das selber zwar erzähle, aber mir nicht glaube. Dass ich immer die Hoffnung habe, es geht doch wieder ganz weg und es ging es jetzt 2 Jahre, da hatte ich nichts so richtig oder so. Und dann merke ich immer, ah, okay, alles klar, du erzählst total klug diese Dinge, aber es kommt bei dir selber ja gar nicht so an. Ich bin jedes Mal wieder überrascht und wahnsinnig sauer dann. Ja.
Doch noch nicht weg.
Doch noch nicht weg. Mist. Ja. So. Julia, vielen Dank, dass du gesprochen hast mit uns darüber.
Ja, sehr gern.
Vielleicht reden wir irgendwann mit dir auch nochmal über was Lustiges.
Ja.
Mal gucken, zu was das passt. Ist klar. Folge 2, Butter bei die Psyche, geht zu Ende. Nina, wir haben jetzt 2 Folgen lang über Depressionen und über Panikstörungen gesprochen. Wie geht's denn weiter?
In Folge 3 sprechen wir über Burnout und in Folge 4 haben wir eine Gästin, die von einem Suizid innerhalb der Familie betroffen war.
Und dann wollen wir, um das auch rund zu machen, dann werden wir viele Begrifflichkeiten schon gehört haben, gerade zwischen Burnout und Depression wissen wir oft selber nicht, wo ist der Unterschied, gibt es überhaupt einen? Folge 5 wird die Expertenfolge sein. Wir werden eine kompetente Expertin oder einen Experten haben, der uns hilft, das aufzudröseln, was wir die vorigen Folgen besprochen haben.
Yes, damit etwas Substanz noch reinkommt und ein paar, ja. Was mir noch wichtig wäre zu sagen, ist, dass wenn eine hörende Person sich angesprochen fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, diese Schwere kenne ich, die Antriebslosigkeit kenne ich, ich habe bestimmt auch eine depressive Episode, bitte stellt keine Eigendiagnosen. Geht zu eurer Ärztin oder eurem Arzt des Vertrauens und ja, das, was wir hier machen, eignet sich nicht, um eine Eigendiagnose zu treffen.
Und bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.